Wenn man so bedenkt, so vor 10 Jahren haben Leute mit Bitcoin Drogen gekauft und jetzt sitzt da so Thomas Müller, der Prototyp-Schwiegersohn für ganz Deutschland, mit seinem Bayern-München-Trikot, mit seinen Jungs in der Kabine und erklärt selber mit seinem bayerischen Akzent, wie man Kryptowährung kaufen soll.
GMW3-Freunde Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3-Goodness. Heute sprechen Vicky und ich zum Thema Krypto-Bullmark. Was geht hier gerade ab? Bitcoin-ETF to the moon. Larry Fink ist auf einmal Believer. Was geht denn bitte hier ab? Richtig spannend. Was noch?
Unser Second Closing. Warum wir als Content- und Community-Driven VC auch in so einer Marktphase über 10 Millionen einsammeln konnten. Und dann so ein bisschen der Kommentar so von meiner Seite.
Zu einer geilen Marktphase, weißt du? Wenn man jetzt auf den Kurs schaut, dann checkt man gar nicht, dass es schwierig war, einen zusammen vorher, gell? Das ist ein bisschen ein...
Ja.
Also alles, was sie gesammelt haben, war Bitcoin noch nicht bei 70.000, nur so FYI. Ja, genau. Und sonst, wir haben noch über Elon Musk, Sam Altman gesprochen, über Icebud Retreats und wie die mein Leben bereichert haben. Bitpanda Bayern München, noch ein paar Nuggets dazwischen. Hört euch an, viel Spaß und see you on the other side. LinkedIn's Most Wanted Web3-Influencerin, so viel steht fest.
Ja, du bist, glaube ich, Arau's Most Wanted.
Ja, das ist, ist wahrscheinlich auch die Peak, die ich noch erreichen werde zu meiner Lebenszeit. Aber Arau reicht auch hier. Genau, schön in der Schweiz, gerade zu Besuch. Und ich glaube, bevor wir die Zuhörerinnen und Zuhörer zu krass verwirren mit unserem Back and Forth ohne Kontext, erstmal herzlich willkommen an alle, die zuhören. W3 Talk, Episode 99. Kaum zu fassen. Und weil wir so aufgeregt sind und uns so krass auf die 100. Folge freuen, lassen wir uns extra viel Zeit und warten extra lange zwischen jeder Folge, um wirklich auf diese Vorfreude hinauszuzögern, bis wir diese 100 geknackt haben. Wir sind sehr kurz davor. Und wir haben gerade reingestartet damit, oder ich habe es angeteasert, Vicky, ist ein großer Tag für euch. Ich habe auf LinkedIn ein paar Posts gesehen, sogar Henrik hat gepostet. Ich meinte auch,
Henrik André postet nie.
Die posten nie, also da muss was Großes passiert sein beim W3-Fund. Darum würde ich sagen, Vicky, gib uns kurz Update, was geht beim W3-Fund? Ist gleich ein cooles Intro auch so ein bisschen, was generell im Web3-Space gerade abgeht oder so, was das Sentiment auch betrifft.
Ja, definitiv. Also wir haben jetzt unser Second Closing abgeschlossen, was einfach bedeutet, wir haben quasi als Fonds nochmal ein bisschen Kapital eingenommen, was wir jetzt deployen können, sind aber immer noch im Fundraising, also kommen jetzt ins Third bzw. Final Closing rein. Und grundsätzlich war es so, dass wir jetzt die letzten Monate echt sehr, sehr intensiv Fundraising betrieben haben. Jeder, der den Kryptomarkt verfolgt hat, wird wissen, dass das wahrscheinlich jetzt nicht das Einfachste war. Und über Makro brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Das zieht sich seit der Pandemie sowieso sehr, sehr negativ. Aber dadurch, dass jetzt das Sentiment seitdem wahrscheinlich Bitcoin-ETF wieder relativ positiv gestimmt ist, alle wieder ein bisschen greedy geworden sind, aber gleichzeitig auch, und das hatte man ja so vorher auch noch nicht, sehr viel institutionelles Geld jetzt auch in den Markt fließt, sehen wir hier gerade Zahlen, die sich hätte wahrscheinlich keiner vorstellen können, noch viel, viel besser, dass wir jetzt zwar schon irgendwo in einem Bärenmarkt sind, aber gleichzeitig auch viele Retail-Investorinnen und Investoren, das sind einfach normale Menschen wie du und ich, da jetzt gerade erst anfangen, überhaupt was von mitzubekommen. Und dass einfach durch die ETFs gerade mehr Bitcoin gekauft wird, als produziert wird. Also das jetzt erstmal nur so auf der Coin- und Token-Seite. Wir haben unseren Second Closing jetzt nicht machen können, weil BlackRock auf einmal jetzt ein Bitcoin-Spot-ETF hat. Das ist einfach nur ein guter Zufall gewesen, dass das sich jetzt alles zu Anfang diesen Jahres gleichzeitig so ergeben hat. Aber natürlich ist das für uns jetzt auch einfach ein geiler Moment, das auch einfach mitzunehmen, diesen Rückenwind jetzt auch nochmal zu haben, jetzt auch schon so die ersten Commitments für die nächste Runde einzusammeln. Und was sich einfach bewährt hat, und das ist eigentlich so das größte Key Takeaway, so dieses ganze Content Community Driven VC-Modell, also wir auch hier die im Podcast hier sitzen, Newsletter, LinkedIn, all dieses Kommunikative und mit dem Gesicht nach außen und educaten, dass das einfach ein fundamentaler Bestandteil von dem ist, was wir gerade machen, weil es vielleicht sonst noch viel schwieriger gewesen wäre, diese Kredibilität aufzubauen über eine sehr negativ behaftete Marktphase hinweg. Genau, dieses Announcement haben wir dann heute geteilt. Wir hatten ein paar, paar Online-Magazine, die schon über uns gepostet haben in den letzten Tagen. Ich war jetzt auch beim Finance Forward Podcast super spontan, hat mich aber sehr, sehr gefreut, weil das auch nochmal, also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne zu braggen oder so, aber heute Morgen auf die Finance Forward Homepage zu gehen und dann irgendwie mein Gesicht, das ist so das Erste, was man sieht. Ich habe es erstmal nicht gecheckt, es hat mir Henrik gezeigt, war schon cool. Nicht nur auf mich bezogen, sondern einfach, dass der Fokus oder dass dem Ganzen einfach so eine schöne Plattform gegeben worden ist und dass vielleicht nochmal ein paar Leute mitbekommen, die das eher negativ beäugt haben und dementsprechend eigentlich gerade, ich glaube, wir haben es schon so ein bisschen in der letzten Podcast-Episode angedeutet, da passiert gerade schon echt sehr viel im Web3-Space wieder und ich kann überhaupt nicht einordnen, was für eine Art von Hype das wird. Weil das, wie wir damals NFTs als Hype gecovert haben, das ist es ja nicht, das ist was anderes. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen realer so.
Es ist sehr real gerade und bevor ich vielleicht auch eine Anekdote zu sprechen komme vom BlackRock-CEO, der auch seine Meinung zu Bitcoin massiv geändert hat oder weiterentwickelt hat, Finance Forward Podcast ist ja, kann man schon sagen, einer der größeren deutschen, ne, Finanzpodcasts.
Ja.
Was waren denn so die Kernaussagen? Gab es irgendwie so eine Sache, die rausgestochen ist, wo Sie überrascht waren von deinen Antworten oder so eine Prognose? Was war so das Theme?
Ich denke, zusammenfassend war es eher so, dass wir eigentlich immer noch an einem Punkt sind, wo Leute nicht so ganz einordnen können, was Web3 eigentlich auch im Kern sein kann. Also die Fragen waren immer noch sehr, sehr viel, ey, was passiert da eigentlich gerade? Die Leute sehen super viel, Bitcoin ist jetzt auf All-Time-High, aber verstehen nicht, und das meine ich jetzt nicht auf die Finance-Forward-Leute bezogen, sondern grundsätzlich, ich denke auch die Zuhörenden dieses Podcasts verstehen noch nicht so ganz oder können nicht so gut einordnen, dass Blockchain einfach viel, viel mehr Real-World-Use-Cases hat, als das, was viele verständlicherweise einfach mitbekommen. Und das habe ich dann ziemlich lange auch erklären dürfen, auch Anwendungsfälle, in die wir investieren. Und natürlich halt dieses, was sich viele fragen, und das kann ich einem auch nicht übel nehmen, so dieses Blockchain und AI, gibt es da irgendwelche Überschneidungen? Wo sind da irgendwie Herausforderungen vielleicht, auch Lösungsansätze? Und ich glaube, dass wir hatten Worldcoin schon richtig oft. Es gibt sowas wie das Render Network, was wir auch letzte Woche mal angeschnitten hatten. Und ganz ehrlich zusammenfassend, das sind halt einfach Sachen, die klingen jetzt erstmal gut, aber noch ist es nicht so, dass sie in unserem Alltag omnipräsent sind. Aber viele Leute wollen einfach verstehen, wo es, glaube ich, Überschneidungen gibt. Und die gibt es ja auch nicht nur auf Blockchain und AI bezogen. Generell alles, was gerade so in eine neue, sich in eine neue weitere Richtung entwickelt, das berührt sich jetzt überall an verschiedenen Stellen. Aber zusammenfassend, zu dem Thema wird jetzt wieder eine Plattform geboten. Leute wollen verstehen, ist das jetzt einfach nur ein kurzer Hype oder hört es auf oder was du da eigentlich im Hintergrund noch gebaut? Haben dich schon Leute gefragt, Marvin, bist du eigentlich in Krypto investiert? Soll ich jetzt auch in Krypto investieren?
Überraschend wenig. Ich habe es noch nicht so mitbekommen.
Siehst du, das ist der Retail.
Das ist wirklich der Retail. Und wir haben 70.000 gecrossed in USD. Also $72.000. Also das ist All-Time-High. Also
ja, die ganze Zeit einfach. Das ist so hart.
Ey, ich habe auch wieder Freude auf Binance und anderen Plattformen, mich einzuloggen und zu schauen, was da drin steht.
Ja, ich glaube, so geht es vielen. Ey, ich war gestern, habe ich ja gesagt, ich war auf diesem Axel Springer Event und wie viel grinsende Gesichter ich geguckt habe, weil alle, die jetzt über die letzten Jahre hinweg weiter in dieser Branche gearbeitet haben und ganz genau wissen, wie schwer das war. Und das waren Top-Leute, also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Event. Alle waren so, ja, geil, lass uns die Welle jetzt einfach mal gemeinsam weiterreiten. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, und ich meine, Bitcoin 70.000 plus, Ethereum fast 4.000 Euro oder Dollar. Und da gibt es ein paar Gründe, haben wir schon mal besprochen, Bitcoin, ETFs und so. Ich finde es aber auch spannend, wenn man sich auch mal den BlackRock CEO vornimmt. Und mal schaut, wie so ein bisschen Larry Finks Perspektive auf Bitcoin sich weiterentwickelt hat. Also, ne, wir hatten 2017, das war ja auch so, als der große ICO-Hype war, also die Initial Coin Offerings, Bitcoin das erste Mal 20.000 berührt, da bin ich auch in Krypto eingestiegen, das war jetzt alles 2017. Da hat Larry Fink gesagt, ey, das ist Scam, das ist einfach nur für Geldwäscherei und das hilft nur irgendwie Kriminellen, ihr Ding zu machen, ne? Und so war das auch die längere Zeit so, bis dann auf einmal 2023 er auch gesagt hat, okay, Bitcoin könnte auch eine Asset Class sein. Man soll aber immer noch vorsichtig sein mit ETFs, weil das vielleicht die dezentrale Natur von Kryptowährungen auch negativ beeinflusst. Das war so 2023, dann hat sich der Bitcoin-ETF aber trotzdem angebahnt. Jetzt ist der Bitcoin-ETF draußen. Und wie beschreibt Larry Fink, CEO von BlackRock, heute Bitcoin oder das Potenzial von Bitcoin? Er sagt, es hat sehr viel Sinn dahinter, es ist eine riesen Opportunity, weil ich sehe es als große Wertanlage, eine Wertanlage, die grenzüberschreitend funktioniert. Ne? Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum China Bitcoin verboten hat. Und wenn du in einem Land lebst, wo du Angst hast vor der Regierung oder dich um die Zukunft fürchtest, gerade auch, weil zum Beispiel die Währung an Wert verliert, Inflation durch die Decke geht, dann könnte eben Bitcoin auch eine Asset Class sein, die dich langfristig absichert, und hat auch in diesem Interview, ich glaube, es war mit CNBC, Bitcoin als digitales Gold beschrieben. Und ja, eben, ja, du kaufst jetzt auch nicht eine Pizza mit einem Stück Gold, genauso wie bei Bitcoin halt du den Bitcoin gegen Fiat Currency exchangen kannst und dann deine Pizza kaufst, weil das ja immer wieder so ein bisschen die Kritik war an Bitcoin, ja, aber ich kann es ja immer noch nicht einsetzen, Tag für Tag. Und er hat halt direkt selbst an diesen Goldvergleich gemacht. Und das von BlackRock, alle Wege führen zu BlackRock, zu hören, stimmt natürlich einen schon sehr bullisch darauf, dass vielleicht das das Jahr ist, wo wir die 100.000 knacken.
Ey, ich würde es nicht, also ich mag es nicht, über solche Arten von Zahlen oder Prognosen zu sprechen, aber viele Leute in meinem unmittelbaren Umfeld sind auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich gestimmt. Und ja, Arbeit macht auf jeden Fall gerade wieder Spaß. Viele Events finden hier statt, viele Leute haben einfach wieder gute Laune. Und es freut mich einfach, dass das so ein bisschen, ich habe das im Alles Coin Nichts Muss Podcast gehört, so dass OMR ja auch irgendwie in viele Sachen investiert. Und immer wenn Leute irgendwas mit Krypto oder Blockchain gemacht haben, dann war es immer so, schwierig, AI ist doch gerade voll in. Und dass sich das Sentiment jetzt einfach wieder gekippt hat. Also das war jetzt nichts gegen OMR, sondern einfach nur, das war einfach das Sentiment, wo jetzt auch die ganzen AI-Fonds super viel Geld raisen konnten und deployen konnten. Und AI als Thema ist ja immer noch wichtig. Aber wir jetzt eben wieder dieses Blockchain-Narrativ mitspielen können. Ich bin echt super, super gespannt, was dieses Jahr bringt, weil wir haben so verdammt viel Institution Money, was da reinfließt. Das kann ja nicht einfach so verpuffen. Da kann jetzt nicht einfach irgendwie der Cycle vorbei sein. Bitcoin ist irgendwie wieder bei 20.000, wird es, glaube ich, sowieso, also sehr, sehr schwierig, glaube ich einfach nicht. Dann haben wir noch das Bitcoin Halving, also die Mining Rewards, die, ich glaube, in einem Monat dann einfach halbiert werden, was einfach bedeutet, es gibt noch weniger auf dem Markt und du hast so eine Buying Pressure gerade durch die ETFs, und ich glaube auch ehrlicherweise, dass es erst angefangen hat, weil man muss sich ja immer vorstellen, so ein Larry Fink und die Leute, die wahrscheinlich auch die Interessensvertreter von diesen ETFs sind, die verstehen das und die wollen rein investieren, aber du musst es doch im Endeffekt an irgendjemanden verkaufen. Also du musst ja erst mit den Leuten, die tendenziell auch da rein investieren wollen würden, verkaufen und erklären, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo jeder Kunde von BlackRock oder den ganzen anderen Institutionellen so gecheckt hat, dass man da jetzt so rein investieren kann, dass es eine legit Asset-Klasse ist. Und was ja einfach impliziert, dass noch mehr auf dieser Seite passieren wird. Und das wahrscheinlich einfach, du brauchst einfach diese Kredibilität, um all das andere, was jetzt mit Blockchain passiert, auch hervorzuheben. Stichwort Anwendungsfälle. Auf einmal ist Blockchain nicht mehr nur das Netzwerk für dunkle Kryptowährungen, sondern auf einmal irgendwie eine Technologie, die voll Sinn macht, weil schon so viel Geld da drin steckt. Also let's see, I don't know, vielleicht kannst du bald mal wieder dein Notus DAO anstoßen, weil es auf einmal jetzt wieder all die Projekte gibt, die daran arbeiten und es dir einfach machen, sowas zu machen, aber who knows?
Ja, ich repositioniere die Agentur wieder auf Web3 jetzt.
Hi Leute, ich bin wieder zurück.
Ich bin wieder Web3. Ja, nee, stimme ich dir voll zu. Und was wir gerade jetzt sehen, abschließend dazu, ist einfach, dass Bitcoin zumindest greifbar gemacht wird als digitales Gold. So, hey Oma, hier, stell dir Bitcoin vor wie digitales Gold auf dem Computer. So, wie das mit den anderen Cryptocurrencies ausschaut, Blockchain generell, wird spannend zu sehen sein, eben inwiefern da auch die Anwendungsfälle greifbar gemacht werden. Aber ja, es ist eine spannende Zeit und auch so spannend wieder zu reflektieren, wie einfach der Cycle repeats itself.
Ey, wir müssen uns allein nur unsere allererste oder die ersten paar Folgen angucken, unseres Podcasts oder anhören. Allein schon, es ist einfach krass, worüber haben wir da damals gesprochen. Also hat in dem Zeitpunkt auch komplett Sinn ergeben alles. Aber ich glaube, da hätten wir uns gar nicht träumen können, wo wir dann irgendwie knapp 100 Folgen später sitzen, über welche Themen wir sprechen, was sich bis dahin auch weiterentwickelt hat. Jetzt nicht nur auf Bitcoin bezogen, sondern auf alle Themen bezogen, die in so einer Geschwindigkeit gerade entwickelt werden. Es ist auch super schwierig, ist da immer on track zu sein und zu verstehen, was auch miteinander zusammenhängt.
Ja, und ein Zusammenhang, der schwer diskutiert wird, wo jetzt auch rechtliche Schritte eingegangen wurden, ist so ein bisschen der Zusammenhang zwischen Elon Musk und Sam Altman. Und zwar gab es ein Lawsuit, ne? Elon hat jetzt OpenAI angeklagt.
Lieben wir doch. Ich finde es einfach, nein, es ist einfach wieder so eine komplett random Story, die, wenn du mir jetzt nicht sagen würdest, wer OpenAI angeklagt hat, hätte schon geraten, dass es Elon Musk sein muss. Weil wer klagt denn jetzt OpenAI an und wird auch noch medial dazu gecovert? Aber bitte fahr fort.
Das ist doch mittlerweile eh alles nur noch Marketing-Campaigns. Ich meine, überleg noch mal die Kampfansage zwischen Elon und Mark Zuckerberg. Da kam der Threats-Release. Elon will X pushen. Jetzt hier wieder Elon X Sam hat sich auch angebahnt durch Memes, die sie auf X ausgetauscht haben. Formerly known as Twitter. Und entsprechend, ja, es ist Zirkus, aber wir können gerne nochmal einen Rundown geben, so was der Status quo ist. Ist vielleicht nochmal spannend, auch die Geschichte oder Historie von OpenAI nachzuvollziehen und wo eben auch jetzt ein bisschen hier dieser Konflikt eben, woher der entspringt. Das heißt, Vicky, willst du uns einen Rundown geben, so what's happening, where are we coming from?
Mhm. Also so wie ich es verstanden habe, und das, ich glaube, das ist ja auch einfach öffentlich alles zugänglich, dass Elon Musk OpenAI damals mitgegründet hat. Meines Wissens auch bei all den Interviews, die er damals gegeben hat, sich dann aber auch schnell wollte KI der Menschheit zugänglich machen, aber hatte auch gleichzeitig viel Respekt davor, was mit KI passieren wird oder inwiefern das irgendwann an so einen Punkt kommt, wo es sehr, sehr schnell intelligenter wird als wir Menschen. Und dann habe ich hier in meinen Notizen noch, dass im selben Jahr Musk vorschlägt, dass OpenAI doch 1 Milliarde Dollar Finanzierung raisen sollte, um eben mit anderen Großunternehmen zu konkurrieren, die ja jetzt auch eigentlich voll aktiv im AI-Game sind, zumindest Google. Und dann gibt es ja Meinungsverschiedenheit und er verlässt OpenAI. Und ich meine, es gab so ein mündliches Statement dann, was irgendwie jetzt gerade keinen Sinn macht, dass OpenAI weiterhin Non-Profit sein sollte, eben weil AI der Welt Open Source zugänglich gemacht werden sollte oder zumindest die Daten, die darüber gesammelt werden. Und jetzt shiftet sich das halt alles, dadurch, dass OpenAI so super stark wird. Und ich jetzt auch schon in einem anderen Podcast gehört habe, dass die an, was ist das nochmal, wenn eine AI viel schlauer ist als der Mensch, war das irgendwie, das hatte doch, glaube ich, so einen Namen. Ich habe es in den Notizen nicht, aber ich hatte es im Podcast gehört, das hatte diesen einen Begriff, weiß ich leider nicht mehr. Und dass OpenAI eigentlich schon was viel krasseres hat, als was wir von ChatGPT vorkennen. Und Elon Musk da jetzt gegen klagt, dass OpenAI zu mächtig ist und jetzt zu einem For-Profit geworden ist, dadurch, dass die jetzt eben Geld geraced haben und Geld raisen. Deswegen ein bisschen geht in zwei verschiedene Richtungen, weil laut den Aussagen, die er selber getätigt hat, und das ist, glaube ich, in diesem Gerichtsfall herausgekommen, weil du hast ja diese Discovery-Phase, wo auf einmal alle E-Mails und, weiß nicht, Telefonate, die ja zumindest aufgezeichnet worden sind, transparent an alle offengelegt werden. Und da eben zurückzuverfolgen ist, dass obwohl Elon Musk jetzt sagt, hey, ich finde es super gefährlich, was da passiert und ich klage OpenAI jetzt an, weil sie jetzt zu einem For-Profit-Unternehmen geworden sind, er aber selber gesagt hat, klar, fairerweise ist es 8, 9 Jahre her, Geld zu raisen, damit sie eben anderen Unternehmen Konkurrenz machen können. Also es ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es geht, also meine Einschätzung dazu eher ums Grundprinzip, zu sagen, dass oder zu zeigen, wie weit OpenAI jetzt eigentlich ist und da so ein bisschen Awareness drauf zu bringen.
Voll, also ich meine, eben die genauen Hintergründe zu fassen, ist schwierig. Wenn wir an den Hintergrund aus Elons Perspektive denken, dann kommt es ja aus dem Ursprung heraus, dass er sich Sorgen gemacht hat über die Gefahr von AI. Dass er dieses berühmte Beispiel, als er mit dem Google-Gründer gequatscht hat, ich weiß nicht mehr, ob es Serge Brin war oder Larry Page, und dann haben sie über die Gefahr von AI gesprochen und dann hat der Google-Gründer gesagt, ah, du bist ein Speciest, du kümmerst dich um die Menschen als Rasse, hat ihn Speciest genannt und für ihn war das so, ja, ich kann Big Tech nicht vertrauen, weil die kümmern sich nicht um Menschen, die sehen mich als Speciest, weil ich die Menschen priorisiere als Rasse oder als Spezies und das war für ihn so, vom Narrativ her zumindest, der ausschlaggebende Punkt, wo er gesagt hat, wir müssen da was machen. Dann hat er ein Team zusammengetrommelt, Sam Altman und so weiter und so fort. Und haben sie gesagt, okay, wir gründen eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, eben AI-safe aufzubauen und uns eben auch vor Big Tech zu schützen beziehungsweise sicherzustellen, dass diese Power nicht zu einem großen Tech-Player fällt, wie beispielsweise Google. Das heißt, Google war dazumals die große Gefahr für Elon, darum dieser Non-Profit-Arm. Mhm. Das war dann, glaube ich, 2015 haben sie den Non-Profit gegründet. Und ja, ursprünglich hieß mal, Elon hat irgendwie 100 Millionen reingepusht. Mittlerweile sind es wahrscheinlich 50 Millionen, die er reingesteckt hat. Da gab es auch andere Investoren wie Reid Hoffman beispielsweise, der Gründer von LinkedIn. LinkedIn ja an Microsoft verkauft. Und
der
dann
war auch dabei bei OpenAI.
Ziemlich sicher war einer der Founding-Investoren.
Ja?
Ja.
Okay, krass.
Und dann,
ja, sorry.
Ja, nee. Und dann 2017 haben sie immer mehr in Richtung For-Profit geschiftet. Und da fingen auch die Konflikte an mit Elon. Bis hin wirklich, es gibt eine eigene Entity. Man kann sich die Firmenstruktur auf der Webseite von OpenAI angucken. Sieht ziemlich kompliziert aus. Und dann hat Elon auch OpenAI verlassen 2018, weil er die Mission und Richtung nicht mehr gut geheißen hat. Und ich denke, was dann Elon sauer aufkam, war natürlich dann auch so der Fakt, dass nicht nur war OpenAI jetzt for profit, sondern gemäß den Infos, die wir haben, gehört OpenAI zu 49% Microsoft. Also haben wir jetzt den nächsten Big Tech Player, der wieder die volle Kontrolle drüber hat. Oder einen großen Teil der Kontrolle hat. Also eigentlich das, was Elon vermeiden wollte, was eigentlich die Mission von OpenAI Non-Profit auch war, initial, wurde jetzt kannibalisiert dadurch, dass ja jetzt Microsoft so viele Shares hält und dadurch jetzt diese Gefahr von AI wieder präsenter ist.
Eigentlich ein legitimer Punkt. Also ich verstehe das schon. Ich meine, das ist ja auch eigentlich so die Grundstoryline von Web3, ist so die Macht oder von Blockchain, die Macht von zentralen Companies oder zentralen Playern zu dezentralisieren und zu verteilen, dass du eben nicht diese eine Institution hast, die darüber entscheiden kann, was mit Datenknotenpunkten passiert. Und bei AI ist es ja eigentlich noch viel, viel krasser, weil da geht es ja nicht um vereinzelt kleinere Infos oder Transaktionen, die gesteuert werden, sondern es geht um Large Language Models, die jeden Tag schlauer werden, jede Sekunde schlauer werden und who knows, was damit passieren kann. Und es ist eigentlich schon gruselig, wenn man darüber nachdenkt, dass es da eine riesengroße Company gibt, die auf jeden Fall sehr viel kapitalistisches Interesse daran hat, Daten, die ja immer wichtiger werden in unserer digitalen Welt, keine Ahnung, was die damit machen, auswerten, verkaufen, whatever, damit kannst du ja super viel machen, dass die das halt für sich beanspruchen. Also ich habe jetzt einfach nur laut gedacht, aber eigentlich verstehe ich jetzt, also ich verstehe, was er damit erreichen will. Und ich meine, nach 8 Jahren zu sagen, ich ändere jetzt meine Meinung, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, wenn du halt in der Early Stage von einem KI-Unternehmen Geld raisen willst, damit du halt deine Kosten decken kannst, falls das der Grund war, aber wird schon ein Grund gewesen sein auch. Und jetzt, wo es einfach so ein Übermaß angenommen hat, das auch irgendwie legitim revidieren kannst. Also ich verstehe das schon. Es ist halt einfach dumm, dass ihm da die Worte umgedreht worden sind und er wahrscheinlich diesen Gerichtsfall, weiß gar nicht, wie weit er schon ist, nicht gewinnen kann. Aber ich glaube, hier geht es einfach ums so Statement. Die Frage ist einfach, was passiert jetzt?
Ja, was passiert jetzt? Ich denke, es gibt ein bisschen eine Kettenreaktion einfach auch, weil es schon eine Opportunity natürlich auch ist für die Controlling Functions in Amerika, ich weiß gar nicht, welches Department da jetzt, die FEC, wie heißt du das? FCC? Wer ist es da verantwortlich für?
Boah, keine Ahnung.
Ey, nehmt uns nicht vom Wort, irgendwas FCC-Type Organization, die jetzt da wahrscheinlich auch ein Audit machen werden. Und so spannendes Thema ist halt auch der Punkt, okay, du startest eine Firma als Non-Profit, profitierst dabei von Steuervorteilen und nutzt dann dieses Momentum, um dann For-Profit zu switchen. Und das ist so ein Playbook, was bis dato noch nicht völlig ausgeschöpft wurde oder noch nicht so verbreitet war. Und ich glaube, viele schauen auch ein bisschen darauf, wie wird das jetzt gehandelt. Aber auch alleine schon aus steuerlicher Sicht, aus Legal-Sicht.
Wenn ja, das habe ich im All-In-Podcast auch gehört, so dass das irgendwie auch eigentlich so eine Sache ist. Die eine Seite ist irgendwie dann random zu entscheiden, dass man sich vielleicht jetzt doch anders positionieren will, aber sonst wäre es ja strategisch irgendwie schlau für jede Company anfangs zu sagen, wir sind ein Non-Profit und dann irgendwas zu switchen. Aber wie genau die Details sind, weiß ich jetzt gerade nicht auf der Steuerseite.
Nee, auch nicht, aber das ist so ein Topic und klar, aus Elons Sicht, was sind wirklich die Intentionen? Aufmerksamkeit gibt es gerade für alle, immer wieder schafft er es in die Schlagzeilen, eben auch indem er Konflikte provoziert. Gegebenenfalls auch aus gutem Grund. Und ja, Punkt ist eben so OpenAI or Closed AI. Eigentlich sollten sie mal alles open sourcen. Jetzt gehört trotzdem ein Großteil der IP und der Macht einem Big Tech Player und ist nicht open source, anders als Meta mit ihrem Llama-Modell. Und weiß nicht, wer sonst noch alles open source Dinger gerade auferlegt hat. Aber das ist ganz spannend zu beobachten, wohin das geht. We shall see. Einerseits, was zwischen Elon und Sam passieren wird. Und andererseits, was für Konsequenzen das für OpenAI generell hat, wenn sie da ein bisschen genauer von Amerika, vom Staat, von den Kommissionen unter die Lupe genommen werden. Aber gebt uns Bescheid, kommentiert, schreibt uns, wer Elon oder Sam, give us your vote.
Wen würdest du, wenn du jetzt, ich könnte mich jetzt zum Beispiel, also wenn es jetzt irgendwie Elon gegen Mark Zuckerberg wäre, ich glaube, ich habe auch damals irgendwie gesagt, dass ich so Team Elon bin, weil ich den irgendwie auf eine ganz, ganz komische Art und Weise dann doch irgendwie sympathisch finde. Ich lese auch gerade seine Biografie. So, man kann jetzt nachvollziehen, warum der so einen Dachschaden hat, wenn man die so ein bisschen seine Kindheit versteht. Also hast du die schon fertig gelesen?
Von Walter Isaacson, die neue?
Ja, die neue.
Mega. Also ich bin addicted zu Walter Isaacsons
Biografie. Ich auch. Das ist, ich lese diese Biografie, als wäre das ein Roman. Und weißt du, woran das vielleicht liegt? Also abseits der Tatsache, dass seine Story einfach super spannend ist, aber seit ich diese eine Masterclass von My First Million gehört habe zum Wie schreibt man und wie schreibt man gut, mir ist es bei Walter Isaacson auch aufgefallen. Also ich lese es auf Deutsch, fairerweise. Ich weiß nicht, ob es auf Englisch irgendwie anders ist, aber seine Sätze sind extremst kurz und er benutzt bis auf vereinzelt mal ein paar Ausdrücke, eigentlich relativ einfaches Vokabular. Also du kannst halt einfach so ultra easy durchlesen und hast nicht das Gefühl, dass du jetzt, und das ist ein fettes Buch, so einen richtig krassen Wälzer liest und es macht einfach Spaß. Also das sind so, das ist wirklich, bei Sachbüchern tue ich mich auch manchmal ein bisschen schwerer. Also ich zähle auch Biografien in irgendeiner Art und Weise zu Sachbüchern, weil es halt einfach nicht ein Roman ist oder Science Fiction oder so. Aber das ist ein Buch, ich lese das wie ein Roman, als würde ich eine Geschichte lesen. Und das macht extrem viel Spaß. Ich bin noch nicht so weit, aber ich bewege mich da gerade in eine Richtung. Ich wollte aber gerade was anderes sagen, jetzt bin ich leider rausgekommen. Ah ja, genau. So, ich wüsste jetzt bei Sam versus Elon nicht, auf welcher Seite ich wäre. Weil irgendwie ist mir Sam ist mir auch sympathisch.
Ist er? Ist er dir sympathisch?
Ja, weiß nicht, seit dieser ganzen, weißt du noch, als wir haben wir das im Podcast auch gecovert, diese ganze Geschichte, wo der gefeuert wurde vom Board und dann dieses Twitter-Game so ein bisschen ausgenutzt hat mit ein paar Fotos und dann auf einmal gab es hier was mit Microsoft. Also das, was mich, glaube ich, am meisten eigentlich letztes Jahr entertained hat, war das. War das letztes Jahr? War das dieses Jahr?
Das muss letztes Jahr gewesen sein. Das war eine wilde Geschichte. Ich tue mich schwer, weil was wissen wir schon, was wirklich abgeht? Ich habe keine Ahnung, was in ihren Köpfen vorgeht. Ich habe bei Sam einfach Respekt davor, dass er halt schon bei so einem wichtigen Thema sehr viel Einfluss hat und er einfach in den Interviews, die ich höre, ein bisschen detached von emotionaler Intelligenz zum Teil rüberkommt oder nicht mal emotionale Intelligenz, wahrscheinlich hat er da schon viel, aber so ein bisschen Empathie oder dass er wirkt ein bisschen wie ein Sociopath zum Teil. Und darum, ich weiß nicht, ob seine Vorstellung von einer florierenden Zukunft für die Menschheit die ist, die auch mit dir aligned. Würde mich interessieren, noch mehr dazu zu hören. Elon, Master Marketer, kontrovers diskutiert, die Messages, die er raushaut, wo er sich zum Beispiel im Kontext von OpenAI Sorgen macht, ich stimme dem zu. Wenn das so ist, würde ich mir auch Sorgen machen. Und von dem her, das, was er in dem Kontext sagt, da würde ich jetzt zu dem tendieren, so auch wenn wir die OpenAI-Background-Geschichte angucken. Aber was wissen wir? Was wissen wir schon? Ich beobachte gerne Popcorn.
Fair. Fair. Hört sich auch alles irgendwie so ein bisschen so stressig an, einfach jetzt in so einer Position zu sein. Ich kann zwar jetzt nicht die Überleitung so gut machen wie du, aber dadurch, dass ich selber so unglaublich neugierig bin und wir jetzt nur über mich gesprochen haben, du hast ja so ein bisschen angedeutet, dass du auf so einem Retreat warst. Ich bin einfach genuinely interested, weil ich auch selber als Gründerin immer darüber nachdenke, also auf der einen Seite, klar, wie kann man sich selbst optimieren, aber auf der anderen Seite, man hat halt einfach ultra viel Stress, man hat einfach andere Aufgaben und diese werden nicht weniger, sondern eher mehr. Und was in so einem Retreat passiert und wie man da einfach rauskommt oder was man da für sich reflektiert.
Okay, wir gehen dahin schnell. Was für ein Exkurs.
Ja, ich will es wissen.
Zu Elon versus Sam, zu Retreat Experience. Ja, genau. Also vor 2 Wochen hatte ich ein sehr, sehr geiles Erlebnis, wo ich einfach mal mitten in der Woche, es war ein Dienstag, Woche war voll geplant, es war ein Dienstagnachmittag und dann bin ich spontan, wurde ich eingeladen zu so einem Retreat von Freunden von mir, wo ich oft auch Eisbaden gehe und so Wim Hof Atemübungen mache, so Breathwork. Und die haben so...
Das sind diese, ja. Mhm.
Genau, du kennst die Gruppe. Shoutout Inner Sun. Und die haben dann so eine Location gekriegt, eine Stunde außerhalb von Berlin, ultra spontan, und haben da einfach so ein Event organisiert für 20 Leute mit Übernachtung, um da ja in sich reinzugehen und nochmal die Vision zu realignen, wenn man so schön möchte. Und nochmal für 2024 Klarheit.
Yo.
Und ich weiß nicht, ich dachte so, weißt du was? Januar war schon ein harter Einstieg ins Jahr. Ich hatte ein paar so harte Wochen, aber auch hohe Workload, noch ein paar Dinge aufgeräumt vom letzten Jahr. Und ich habe gemerkt, dass ich die Tage mit ein bisschen weniger Leichtigkeit als normalerweise angegangen bin und dass schon ein bisschen mehr Stress da war als sonst. Und ich habe mich eigentlich immer sehr stark damit befasst, eben auch die Dinge gelassen zu nehmen, hart zu arbeiten, Challenges auch mit Offenheit entgegenzugucken. Aber ich hatte irgendwie ein bisschen mehr Anspannung als sonst und so ein bisschen mehr Kopfrasen, als ich mir das gewohnt war. Und darum habe ich mir auch da gesagt, okay, weißt du was, let's go. Und um jetzt auch diese Geschichte nicht zu lange zu ziehen, es war Hammer. Also wir sind angekommen, 15 Uhr, ich habe noch ein Sales-Meeting kurzfristig verschoben, weil ich habe das Programm mitmachen wollte. Und dann haben wir eine Stunde lang Breathwork gemacht. Also es waren wir dann 25 Nasen, ich kannte 3-4 Leute und die Organisatoren, in so einem großen Hotel-Lobbyraum, alle legen sich auf den Boden und dann machen wir eine Stunde Breathwork. Und so nach 45 Minuten, auf einmal, ich spüre meine Arme nicht mehr, die vibrieren irgendwie und fühlen sich an, als ob sie eingeschlafen wären. Und
was?
Ich höre Leute stöhnen und so Geräusche machen, so, weil sie so tief in dieser Atemübung drin sind, dass sie so ein bisschen die Kontrolle über den Körper verlieren und so, ich weiß nicht, aus dem Nervensystem oder wo auch immer, Dinge freilassen, die so ein bisschen aufgestaut waren. Und nachdem ging es direkt ins Eisbaden. Und nachdem gab es Programm, es gab Sauna, 100 Gramm Sauna. Und dann gab es nochmal eine große Meditationsrunde mit freiwilligen Snacks für die noch tiefer eintauchen wollten in die Reflexionen. Und was hier aber spannend war und als Key Takeaway für mich war, erstens mal der Reminder, dass du, egal wann, immer die Möglichkeit hast, die Power hast, rauszuzoomen und dich zu erden. Es war ein Dienstagnachmittag mitten in der Woche. Slack hätte ich eine Stunde lang meine Replies durchgehen können. Aber ich habe die Kontrolle und ich kann sagen, ey, ich mache jetzt zu und ich nehme jetzt diese 12 Stunden und ich erde mich wieder und ich reflektiere und ich tank neue Energie. Und das sich selber zu beweisen, dass am nächsten Tag es trotzdem weitergeht wo man sich diese Zeit nehmen kann, egal wann. Das war ein cooler Takeaway. Und das zweite war wirklich einfach so, in diese Tiefe reinzugehen durch Atemübung, Eisbaden, Sauna in einem Block. Es hat mir so wie eine Last oder so einen Druck weggenommen, der gefühlt dann schon länger da war. Und es hat mir die Möglichkeit gegeben, über 10 Stunden hinweg einfach nur zu reflektieren und über Dinge mal nachzudenken, nicht nur eine halbe Stunde beim Spazieren, sondern mal über mehrere Stunden hinweg, ohne Impulse von außen. Und das war sehr wertvoll und das hat mir seither echt nochmal viel Momentum mitgegeben. Und ja, also Dinge kommen zusammen, ich habe Bock, aber ich kann es sehr, sehr empfehlen, sowas.
Das war geil. Wie, aber hast du da irgendwie auch so dein Handy abgegeben, Handy ausgemacht oder wie war es damit?
Ja, ich habe Airplane Mode on. Also ich habe dann noch schnell die Loops geclosed und gesagt, ich bin off bis morgen Mittag und dann Handy off. Ja.
Ja, geil. Interesting. Ich wollte sowas schon immer mal ausprobieren, einfach weil ich so, ich bin sehr, sehr daran interessiert, wie du deinen eigenen Körper und Geist einfach beeinflussen kannst, halt so im Positiven und so, ich sag jetzt mal so natürlich wie möglich durch solche Sachen, weil ich das auch ganz genau fühle. Also wie viele Nervenzusammenbrüche hatte ich schon so in meiner Karriere? Und ich meine, es ist jetzt nicht so krass negativ. Ich glaube, das ist, auch wenn man das nicht normalisieren sollte, also man sollte es normalisieren, aber man sollte nicht denken, das ist irgendwie Standard. Es sollte eigentlich kein Standard sein, aber ich glaube, jeder, der gegründet hat und eine Company aufzieht, weiß einfach, wovon ich spreche, wenn man halt immer mal wieder so Aussätze hat. Und natürlich beschäftigt man sich dann irgendwie die ganze Zeit damit, wie lässt sich sowas vermeiden und wie bleibt man irgendwie immer mit sich selbst im Zen. Deswegen, ich fühle das, das ist sehr, sehr interessant. Und es hat mich einfach mega interessiert, wie du das gehandelt hast und wie du das immer noch wahrgenommen hast, weil du bist auch sehr, sehr positiv vorhin, bevor wir auf Recording geklickt haben, bist auch einfach sehr positiv und sehr entspannt auf jeden Fall hier reingekommen.
Ich hoffe, das war jetzt nicht das einzige Mal, dass ich so reinkomme, aber
es ist mir immer aufgefallen.
Ja, es hat nochmal ein bisschen Lockerheit reingebracht, obwohl so Intensität und Ambition ja so hoch wie schon lange nicht mehr sind, aber ja, war auch wieder schön zu sehen, dass wir Tools haben, verschiedene Tools, die wir für uns nutzen können und so auch die Realität einfach anders wahrnehmen. Und durch diese Positivität hoffentlich auch mehr positive Dinge anziehen, alleine dadurch, dass wir durch einen positiven Filter die Dinge betrachten und dann so auch unsere Realität formen. Genau, so viel zum Spirituellen für heute.
Das war kurz der Cut. Das war wie so ein Werbespot, war das so ein bisschen. Kurze Werbeunterbrechung. Genau.
Schreibt mir, wenn ihr mal Eisbaden gehen wollt. Gut, das for real. Vicky, wir machen mal eine Session. Du kommst jetzt
ja, das habe ich ja, stimmt. Ich mag es, ich finde so, ich verstehe das voll, aber wenn ich eins gar nicht mag, dann ist es einfach Kälte. Ich bin da sehr sensibel. Und sich dann irgendwie, ich bin einmal kurz in so einen kalten See gesprungen und bin einfach so original nach so 5 Sekunden einfach wieder raus. Hatte keine Lust mehr. Nicht so wie du immer, was ich auf Instagram sehe, so du sitzt dann irgendwie immer so wie so eine Eisstatue mit so einer Miene. Also was man auch bestimmt macht für eine Miene, aber ja, machen wir auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich nehme dich beim Wort. Und was ich ganz spannend finde, so Bären, ne, so Bären, das Tier, die machen ja Winterschlaf. Also die kompensieren eigentlich so ein bisschen Kälte dadurch, dass sie in Winterschlaf gehen. Pandas machen das nicht. Die bleiben aktiv. Das ist katastrophal. Die machen das nicht, ja, weil die bleiben aktiv, währenddem es kalt ist. Und ich würde sagen, wir sind immer noch so ein bisschen in der kalten Zeit des Jahres und Panda gibt Vollgas.
Ja, das war ein ganz anderer Übergang, gerade den du da gebracht hast. I like. Und ja, ich wollte das Thema einfach nur reinnehmen, weil ich glaube, jeder, der ein FC Bayern-Spiel in den letzten Wochen gesehen hat, wird auch die Bitpanda-Werbung auf den Plakaten oder auf diesen Dingern, die so an der Seite stehen, nicht Plakaten, auf den Trikots oder an den Dingern, die irgendwo an der Seite stehen. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, aber ich habe ein FC Bayern-Spiel gesehen haben. Und ich fand das schon extremst krass für mich. Also ich habe dieses Spiel, wann war das, vor 2-3 Wochen, jetzt Bayern gegen Leipzig oder so. Nimmt mich nicht beim Wort. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich bin einfach nur immer dieses Girl, das mitkommt und mit Jungs Fußball guckt. Dann haben wir das Spiel gesehen und ich habe mich so ultra gefreut, als ich da diese Panda-Werbung gesehen habe. Ich meinte so, krass Leute, wir sind angekommen, das fühlt sich so gut an. Meine Freunde waren so, keine Ahnung, kann ich nicht so gut einordnen. Und im Zuge dessen kam ja auch, glaube ich, 1-2 Tage vorher so ein Werbespot vom Bayern München Team raus, wo die eben in ihrer Kabine über Krypto-Investments gesprochen haben und wo man sicher und secure investieren kann und welche Vorteile das hat, ne? Das sind klassische Werbesprüche, aber richtig gut gemacht, weil einfach gibt, hey, wenn man so denkt, so vor 10 Jahren haben Leute mit Bitcoin Drogen gekauft und jetzt sitzt da so Thomas Müller, der Prototyp-Schwiegersohn für ganz Deutschland, mit seinem Bayern München Trikot, mit seinen Jungs in der Kabine und erklärt selber mit seinem bayerischen Akzent, wie man Kryptowährung kaufen soll mit Bitpanda. Also so no financial advice, falls man das jetzt überhaupt sagen kann. Aber ich fand das, ich habe das auch direkt meiner Familie geschickt und ich meinte so, Leute, das mache ich. Genau das mache ich, was Thomas gesagt hat. Dann konnten sie sich einordnen. Aber das war, also ich habe mich persönlich einfach sehr gefreut und auch so bescheuert, wie das ist. Man will irgendwie immer 1000 Millionen Leute gleichzeitig onboarden, aber man will auch einfach so ein bisschen Bestätigung für das haben, woran man die ganze Zeit arbeitet. Und da macht Bitpanda einfach einen extremst guten Job. Und jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ja, zentrale Kryptobörse versus non-custodial Wallets, worauf setzen die Leute mehr? Aber und seit FTX so, was ist eigentlich sicher? Was ist, wenn Bitpanda pleite geht und deine ganzen Assets verschwinden? Erster Gedanke dazu, ich glaube, das ist in so deutschen Gesetzen oder im europäischen Raum natürlich nochmal eine bisschen andere Geschichte, aber nehmt mich da auch nicht beim Wort. Grundsätzlich einfach mein Resümee ist, mega geile Partnerschaft, kommt auch irgendwie voll authentisch rüber. Ich kenne die Leute von Bitpanda ja auch persönlich, so das ist einfach nicht so die Vibes, die einem vielleicht andere Kryptobörsen geben. Weißt du, so ein Coinbase ist für mich, feier Coinbase, ich kenne die auch persönlich, aber die sind irgendwie USA für mich. Binance ist Asien für mich. Keine Ahnung, Trade Republic ist jetzt mal auf den Zug aufgesprungen. Ich kenne übertrieben viele Leute, die durch Trade Republic jetzt auch in Krypto investieren. Und Bitpanda, ich bin nicht Affiliate oder so. Wenn ihr mich sponsern wollt, dann bitte hier das Zeichen. Aber ich bin halt selber, so meine ersten Kryptos habe ich eigentlich auch mit Bitpanda investiert. Deswegen feiere ich das auch. Und ja, das war eigentlich alles, was ich so reinbringen wollte, dass auf einmal irgendwie das Sentiment wieder da ist und dass du jetzt selbst einfach auf einem Bayern-Spiel einfach sowas sehen kannst. Und jetzt, was irgendwie so die Values ist, die sie beide vertreten, ist wahrscheinlich einfach Security und Onboarding und eine breite Masse ansprechen. Aber mehr gibt's dazu auch, glaube ich, gar nicht zu sagen.
Nee, schönes Collab und vielleicht ein Lichtblick für die enttäuschten Bayern-Fans, wenn es um die Bundesliga-Tabelle geht. Das zumindest jetzt hier. Ich weiß nicht, du hast gesagt, du verfolgst es nicht so.
Nee, habe ich schon gesagt, ich habe gar keine Ahnung.
Hab dann Fußball irgendwie hinter mir gelassen und seit der Fußball-WM gucke ich mir jedes Wochenende die Highlights an und verfolge wieder alle Tabellen. Und ich bin, ich hoffe, wir verlieren jetzt keine Podcast-Hörer deswegen, aber ich selber war nie immer so Bayern-Sympathisant und diese Saison könnte die erste sein seit langem, wenn überhaupt die Leverkusen gewinnt. Anyway, off topic, aber ist doch ein Win für Bayern München, egal was fußballtechnisch passiert, dass sie hier mit Bitpanda collaben.
Ja.
Okay. Thomas Müller hat auf jeden Fall auch Meme-Charakter, wenn er dir erklärt, wie du Bitcoin kaufst. Und ja. Meme sind gerade wieder auch das Thema, Meme-Coins, genauer gesagt. Wir haben hier im Docket drin, Meme Coin Season is back. Wie siehst du denn gerade so ein bisschen das Verhalten der Kryptowährungen oder auch so, wie kommst du da drauf, dass gerade Meme Coins wieder abgehen? Was beobachtest du in der Hinsicht?
Also ich persönlich, ich besitze keine Meme Coins und ich will auch keine Meme Coins besitzen. Also wenn jetzt jemand irgendwie Dogecoin 2013 geschenkt hätte und ich es gekeept hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich reich. Deswegen, ich weiß, ich habe jetzt irgendwie eine sehr komische Aussage getroffen, so das würde ich dann schon behalten, aber grundsätzlich, ich finde es halt, also ich kann halt einfach nicht nachvollziehen, warum Leute bewusst viel Geld in Memecoins investieren, außer dass Memes einfach so ein fundamentaler Bestandteil unserer Internetkultur sind. Und durch Tokens das erste Mal, dass du das erstmal einfach auch wirklich in Memes investieren kannst. Also so bescheuert, wie es auch klingt, es gibt den Peoplecoin, es gibt Dogecoin, es sind einfach alles Memes, da gibt es auch echt lustige Sachen zu, ich liebe Memes, ich lache mir einen weg und wenn es da irgendwie die Möglichkeit gibt, auch rein zu investieren, mitzuwirken, I don't know, verstehe ich das. Aber grundsätzlich, so in meinem Kopf ist es ja so aufgebaut, diese Währungen können nichts, die gibt es en masse und die haben auch, glaube ich, meistens gar keinen Deckel und du kannst einfach so viel Geld reinstecken, wie du möchtest, kaufst da irgendwie ein paar Cent in Betrag, bekommst 1 Million with Hat, also da gibt es ja jetzt auch den Meme-Coin Dog with Hat auf Solana. Solana sprudelt gerade voller Meme-Coins, weil es günstig ist auf Solana gerade. Und Leute müssen ja eigentlich, um damit daran Geld zu verdienen, eigentlich nur andere Leute dazu bringen, auch da rein zu investieren, damit der Tokenpreis steigt. Also das ist eigentlich, oh, ich hoffe jetzt, dass, also Quinn tut mir leid, ich weiß, Quinn aus meinem Team, der macht sowas gerne mit, aber so, ich verstehe es einfach nicht. Also ich check's nicht, das hat für mich halt einfach keine Fundamentals, außer halt Memes. Und ich kenne auch Leute, die haben, hey, extrem viel Geld damit verdient, aber du hast halt einfach gerade wieder so eine Meme-Mania, die mit entsteht, weil ich glaube, also es ist jetzt einfach nur meine, ohne jetzt aufs Doc zu gucken, das ist einfach so meine Denke, es gibt einfach Leute, die fangen jetzt an zu investieren und die gucken auf den Preis und denken sich so, Bitcoin 70.000, ich kann mir ja keinen ganzen Bitcoin kaufen. Und dann sehen die, da ist so ein Token, der kostet nur 0,003 Cent. Klar kann ich den kaufen. Man muss auch fairerweise sagen, dass das Uplift-Potenzial bei solchen Coins auch einfach, also das natürlich viel risikobehafteter, aber du kannst halt einfach, wenn du Glück hast, ein 10x machen. Bei einem Bitcoin jetzt ein 10x zu machen, no way. Entweder ein mieses Longtime-Game oder eigentlich gar nicht erst möglich. Das ist auch eine ganz andere Investment-Hypothese. Aber du kannst halt schnell bei einem Solana-Meme-Coin hier Namen einsetzen, schnell mal aus $10 100 machen und das halt einfach die ganze Zeit so weiter leveragen. Und ich glaube, das passiert auf der einen Seite auch noch. Letzter Kommentar dazu. Wir haben in der letzten Folge schon über Narrative gesprochen und das ist einfach jetzt auch etwas, was ich glaube ich immer sehr, sehr stark mitentwickelt in so Zyklen. Und das heißt ja auch immer, ja, ab dem Zeitpunkt, wo Meme-Coins so ihren Peak erreichen, ist der Zyklus eigentlich schon vorbei. Zumindest war das die letzten Male so. Außer bei Dogecoin, gibt es seit 2013, ist immer noch relevant. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass nur weil jetzt die Meme-Coins irgendwie mit hochgehen. Und es gibt so geile, oh mein Gott, im Milkroad-Newsletter. Das war so krass. Ich habe das gestern im Fitnessstudio gelesen, weil ich halt so auf dem Fahrrad saß. Ich habe einfach so laut gelacht. Bitte guckt euch, ich weiß nicht, irgendeine der letzten Ausgaben vom Milkroad-Newsletter. Da gibt es so eine Liste mit so Memes von Präsidenten, also US-amerikanischen, weiß nicht, Politikerinnen und Politikern. Und die sehen einfach komplett bescheuert aus und haben halt einfach so ultra lustige Namen. Und das sind einfach nur, ist ein Bruchteil der Coins, die jetzt gerade wahrscheinlich irgendwie auf Solana gemintet werden. Ey, ja genau, es gibt Barack Obama, Joe Biden, Donald Trump, Elon Musk, Joke. Ey, bitte, das müsst ihr euch einfach anschauen, weil jeder, der irgendwie Memes checkt, versteht schon, was ein Humor dahinter steht. Ich leite dir das mal weiter, Marvin, damit du es gesehen hast. Aber ansonsten, ja, ist meine Meinung ehrlicherweise sehr so, ich will das einfach nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Ich investiere, weil ich an etwas glaube und weil ich einfach mein Geld auch sehr, sehr langsam einfach irgendwo parken möchte und dann vermehrt es sich. Das sehe ich einfach bei Meme-Coins. Das würde mich einfach sehr stressen. Das genaue Gegenteil, wie du aus so einem Retreat rausgekommen bist.
Es ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen auch die Grundsatzfrage, ey, welches Spiel willst du spielen? Hast du die Zeit, die Energie, die Lust, dich wirklich damit auseinanderzusetzen und in diesem dynamischen Markt dann zu versuchen, irgendwie Quick Buck zu machen? Und dann hat es Casino-Charakter und ich bin mir sicher, da gibt es Leute, die sind so tief drin, sind in den Communities, in den Discords, verstehen, wo der Zeitgeist gerade ist, die davon auch profitieren können und die da auch Spaß mit haben. Aber für dich, wie auch für mich, ist aber auch nicht das Spiel, was ich spielen möchte oder auch nur spielen kann. Also Set and Forget ist meine Investment-Strategie. Und das ist genau irgendwie ETF, S&P 500 und ein bisschen Crypto. Und ich habe noch nie profitiert davon, in irgendeinen Hype-Coin, der ein paar Cent kostet, zu investieren. Also das waren die OG-Coins, die vielleicht jetzt auch in den Top 20 sind, die da zumals günstiger waren, die ein bisschen gestiegen sind. Aber jedes Mal, als ich gedacht habe, oh, hier, das ist der neue Investment-Tipp, hat sich noch nie gelohnt.
Ja.
Beziehungsweise
sehe ich auch so, aber ich glaube.
Runter.
Ja. Ging immer runter. Ja, so, ich mache das eigentlich auch nicht. Ah.
Ich weiß noch, ich habe mal bei Logan Paul, das sage ich, wie höre ich auf Logan Paul? Das ist ja unglaublich. Habe ich vor 2-3 Jahren über so einen Podcast gehört. Die haben irgend so einen Gast gehabt und haben sie so von diesem einen Ding erzählt. Und dann habe ich so gesagt, weißt du was? Ich verkaufe jetzt einfach ein ETH und hole mir mit dem ETH diesen Coin. Das war die dümmste Entscheidung ever.
Nein, das tut mir so leid für dich.
Ich habe auch gerade vergessen, dass ich ja gefilmt werde. Ich habe so in meine Augen reingebohrt und meinen Frust rausgeputzt aus meinen Augen. Also von dem her hat sich noch kaum gelohnt, aber schickt uns auch hier doch gerne Feedback. Habt ihr Meme-Coins investiert, davon profitiert? Es macht Spaß zu beobachten, aber wie du gesagt hast, so, wenn die Fundamentals nur darauf beruhen, irgendwie...
Ja, vielleicht verstehen wir auch einfach irgendwas nicht. Vielleicht sind wir nicht zu tief in dieser Meme-Szene. Ist einfach nicht unser Humor.
Producer Quinn soll uns gerne da belehren, wenn wir was verpasst haben. Okay. So viel zu Meme-Coins. So viel zum Status Quo im Web3-Markt. Es ist gerade viel Optimismus da. Ihr seid gerade wieder mit einem Press-Run top of mind und spielt euer Medien-Playbook aus. Vicky, gibt es sonst noch Themen oder Punkte, die top of mind sind?
Nee, nicht so super besonders. Es gibt eine Sache, in die will ich mich noch ein bisschen tiefer reinlesen, weil ich gestern, also wir haben ja erstmal Shoutout Nina, die bei uns im Hub sitzt, ist eine Anwältin, die sehr viel Ahnung hat. Und uns gerade auf jeden Fall auf vielen Ebenen eines Besseren belehrt. Einfach, das sind einfach so Themen, die weißt du wahrscheinlich einfach nicht so krass, wenn du kein Anwalt bist oder im Legal. Aber ich war gestern auf diesem Event von Axel Springer. Ich glaube, denkt jetzt jemand, dass ich mache Werbung für Axel Springer, aber nein, das Event war halt erst gestern. Und da hat die halt gesagt, dass eigentlich sowas wie Real World Asset Tokenization, dass das eigentlich nicht funktioniert, beziehungsweise eigentlich Schwachsinn ist. Natürlich hat sie es eher so begründet, dass du kannst halt Ownership als solche nicht tokenisieren, beziehungsweise an Token binden. Das geht dann aber nochmal so ein bisschen tiefer und jetzt fehlen mir die Begriffe dafür. Klar, wenn du irgendwie Legal Framework hast oder im Grundbuch eingetragen wird, warum du eine Immobilie besitzt, geht das, aber das irgendwie zu tokenisieren und wirklich diese Ownership auf die Blockchain zu packen, das geht irgendwie nicht. Deswegen jetzt ganz vorsichtig ausgedrückt, da gab es dann halt im Panel gestern so eine Diskussion darüber, weil sie halt gemeint hat, das geht eigentlich nicht, das muss man eigentlich anders kommunizieren. Und der andere dann gesagt hat, hey, nein, das ist aber Tokenisierung der Anrechte auf dieses Asset. Und dann ging es halt die ganze Zeit so weiter. Und ich fand das extremst spannend, weil ich glaube, viele im Raum halt waren so, oh, verdammt, ich weiß eigentlich auch nicht so richtig, also ist jetzt meine Grundannahme, ich weiß eigentlich auch nicht so richtig, was hier richtig und falsch ist und muss man das eigentlich so krass definieren? Glaube ich ehrlicherweise nicht, aber hat mir eher gezeigt, mich nochmal mit den Themen zu beschäftigen und dann natürlich auch die richtige Ausdrucksweise zu verwenden. Also da nicht zu sagen, ja klar, durch die Blockchain ist gewährleistet, dass du etwas ownst, sondern es ist dann wahrscheinlich einfach nur in deiner Wallet liegt ein Token, der mit irgendeinem, boah, was ist das Wort dafür? Schuldschein ist nicht das richtige Wort dafür. Aber dass das damit in Verbindung gebracht wird und das wollte ich einfach nur nochmal teilen, dass man sich manchmal vielleicht mit Sachen auch vor allem auf der Legal-Ebene ein bisschen mehr beschäftigen muss, vor allem weil die MiCA jetzt Anfang nächsten Jahres in Kraft tritt, was für viele Companies, die irgendwas mit Tokens zu tun haben in Europa, zu einem Problem werden kann, wenn man da nicht die regulatorische Grundlage geschaffen hat. Und das ist einfach für mich immer noch so eine kleine Blackbox, die ich jetzt erstmal belichten muss. Aber das war's. Das
okay, die machen wir jetzt noch nicht auf, beziehungsweise das
nee,
ist
die machen wir noch nicht auf.
Wieder mal Zeit für Peter. Was geht eigentlich bei Peter? Müssen wir mal Peter Grund für MiCA Round 3 Discussion hier einladen. Okay, aber okay, was ist jetzt der Takeaway? Hat dann Nina gesagt, ja, okay, doch, wenn du die Wertpapiere tokenisiert, die dir Anrecht geben darauf, dann kannst du es machen? Oder was war der Konsensus am Ende?
Ob du es glaubst oder nicht, das war ein Panel kurz vorm Dinner und diese Diskussion hat erst später angefangen und irgendwann hieß es ja, okay, wir haben eigentlich keine Zeit mehr und ich bin fairerweise auch die Lauteste, die geschrien hat, nein, nein, weiter in dieser ganzen Runde und dann haben wir noch kurz diskutiert, sich so ein bisschen den Ball hin und her geworfen, weil ich glaube, dass sie auch so ein bisschen aneinander vorbei, also nicht aneinander vorbeigeredet haben im Sinne, sie haben sich nicht verstanden, sondern du hast halt auf der einen Seite einfach die Legal-Seite, die die Facts spricht und die andere Seite, die halt eine ganz andere Culture repräsentiert, was Ownership, was Digital Ownership oder Partizipation eigentlich bedeutet. Das heißt, es gibt eigentlich, mein Takeaway ist eigentlich, ich muss nochmal mit der sprechen, weil ich sie seit gestern nicht gesehen habe und vielleicht dieses Knowledge auch mal hier in den Podcast bringen, aber nicht immer nur Sachen, weil sie cool klingen oder weil es ein Narrativ ist, was jeder benutzt, auch als das Nonplusultra bezeichnen, sondern auch immer hinterfragen und vor allem das Legal Framework und Setup hinterfragen, was bedeutet das eigentlich auch auf so einem legalen Boden, wenn man Dinge tokenisiert, wenn man Dinge besitzt?
Denkt mal drüber nach, Freunde. Okay, nice. Dann das Vicky,
wir sind beide schon lange. Hast du noch irgendwas?
Hey, wir müssen jetzt kein neues Fass aufreißen. Ja. Nächstes Mal über Content Funnels und Newsletter Growth und Community School Hype sprechen. Also von dem her sparen wir uns die Nuggets noch auf. Ich bin gerade nur aber auch sehr fokussiert und hab Spaß und ich finde es cool, dass wir diese Folge recorded haben.
Ja, Mann.
In dem Sinne, liebe W3-Freunde, GG, GG Vicky. Schön, GG, dass du dabei warst. Wenn ihr noch hört, dann schickt uns eine Nachricht auf LinkedIn. Die Nummer 1 Business-Plattform. Und wir sind out. Ciao.